Man muss konstatieren, dass die arabischen Nachbarländer sich bisher, ich möchte nicht sagen, einen Dreck gekümmert haben um die Palästinenser, aber darauf läuft es raus. Man hat diesen israelisch-palästinensischen Konflikt eher genutzt, um von eigenen Fehlern abzulenken, um immer mal wieder Stimmung zu machen, um den Blick wegzulenken von Korruption, von Machtmissbrauch im eigenen Land etc. Es ist nicht so, dass die arabischen Staaten wahnsinnig viel für einen palästinensischen Staat oder für die palästinensischen Bürger getan hätten. Hallo, ich bin Tom David Frey, Autor, freier Journalist und Filmemacher. Nach dem brutalen Massaker am 7. Oktober in Israel war ich wochenlang im Land und habe berichtet. Nicht nur von der Frontlinie, sondern aus dem ganzen Land. Auch wenn ich im Moment in Deutschland bin, verfolge ich die Geschehnisse und bin im Austausch mit vielen Menschen, die vor Ort leben. In dieser Episode berichte ich von den Schwierigkeiten, mit denen sich die israelische Gesellschaft aktuell konfrontiert sieht. Und darüber, ob sie auseinanderbricht oder aber zusammenwächst. Wenn dir meine unabhängige Arbeit gefällt, dann unterstütze mich, damit ich weitermachen und auch in Zukunft informieren kann. Alle Informationen dazu findest du auf meiner Website tomdavidfrey.de. Legen wir los. Wer die aktuelle politische Situation in Israel auch nur annähernd verstehen will, der muss einen Blick zurückwerfen. Ich meine das jetzt gar nicht in einem historischen Sinne. Natürlich ist es immer hilfreich, gleich 200 oder 2000 Jahre in der Geschichte zurückzuschauen. Das würde jetzt allerdings den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Ich meine, wir sollten nur einen Blick zurückwerfen, auch vielleicht das vorangegangene Jahr, auf die Monate vor dem Massaker der Hamas, das diese am 7. Oktober 2023 in Israel verübt hat. In dieser Zeit nämlich war die israelische Gesellschaft vollkommen gespalten. Auf der einen Seite war das Pro-Netanyahu-Lager, das sich ihm unverbrüchlich angeschlossene Lager. Und auf der anderen Seite waren dann die Netanyahu-kritischen Bürger, ebenso wie die, die Netanyahu und seine Regierungskoalition grundsätzlich ablehnten. Stein des akuten Anstoßes war die geplante Justizreform, mit der Netanyahu versucht hat, Fakten zu schaffen im eigenen Sinne, obwohl man auch da argumentieren kann, dass es durchaus für Israel sinnvoll hätte sein können, eine Justizreform generell durchzuführen. Allerdings, und das hat die Kritiker gestört, ging ihnen die geplante Justizreform deutlich zu weit. Sie wollten keine Abschwächung des obersten Gerichts sehen und die Gesellschaft ist an dieser Frage zwar nicht zerrissen, aber hat sich wirklich in zwei Lager geteilt. Die israelische Gesellschaft ist grundsätzlich sehr demokratisch ausgerichtet, vielleicht stärker, als man das in Deutschland gewöhnt ist. Zu Zehntausenden, wenn nicht Hunderttausenden zogen die Menschen gerade in der liberalen Stadt Tel Aviv Woche für Woche durch die Straßen und haben lautstark protestiert gegen Netanyahu und gegen seine geplante Reform. Auf der anderen Seite standen aber auch die Netanyahu-loyalen Kräfte völlig unverbrüchlich an seiner Seite. Beide Seiten schienen nicht wirklich im Begriff aufeinander zuzugehen oder auch nur aufeinander zugehen zu wollen. In vielen Fällen, so habe ich das zumindest erlebt, ging es um Maximalforderungen. Die einen haben gesagt, Netanyahu muss generell weg und eine Justizreform beeinträchtigt die Demokratie immer. Das geht gar nicht, das soll man auf keinen Fall machen. Und auf der anderen Seite gab es dann die, die gesagt haben, nein, was Netanyahu sagt, das stimmt. Hier muss was gemacht werden, denn sonst übernehmen ein paar wahrscheinlich linksliberale Richter hier im Land das Sagen und dann unterminieren sie so die Demokratie, indem sie eben alles, was eine demokratisch legitimierte Regierung sagt, ganz einfach kippen können. Ich würde es mal persönlich so bewerten, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Mir geht es jetzt auch gar nicht um die Debatte der Justizreform. Was diese Justizreform aber gemacht hat, sie hat eben das Land wirklich massiv gespalten. Diese zwei Lager, die standen sich auf einmal so feindselig gegenüber, man hätte das Land auch gleich in der Mitte durchschneiden können und hätte sagen können, so, hier ist das konservative Israel und hier ist das linksliberale. Das ist jetzt natürlich nur ein Gedankenspiel. Aber so hat sich das angefühlt. Und das ging dann teilweise so weit, dass einige Reservisten, israelische Reservisten, gesagt haben, sie würden ihren Dienst nicht mehr tun wollen oder sie würden ihn nicht mehr tun, selbst wenn der Fall der Fälle eintreten würde, dass ihr Einsatz benötigt wäre. Und das Ganze war ein großer Medienrummel, Medienhype, und dann passierte der 7. Oktober. Und für viele kam das so ein bisschen aus dem Nichts. Damit hatte man nicht gerechnet. Ich persönlich kann nur sagen, ich war etwa ein Jahr vor der Attacke, ein bisschen weniger als ein Jahr davor, genau in den Kibbuzim, wo das passiert ist. Mich hat schon zu dem Zeitpunkt gewundert, dass da wirklich nur ein Grenzzaun steht, dass da relativ wenig Soldaten sichtbar waren, weil ich mir immer einfach gedacht habe, was, wenn man diesen Zaun irgendwie gewaltsam vielleicht mit einer Menschenwelle niederreißt. Ich persönlich hatte ein etwas mulmiges Gefühl, was die Sicherheitslage da unten anging. Aber dann passierte dieser 7. Oktober, die Menschen haben nicht damit gerechnet, dass er passieren würde. Wer hat das auch schon? Wie kann man auch eine solche Grausamkeit schon, ja, wie kann man die vorhersehen? Wie kann man sich auf die einstellen? Kann man wahrscheinlich gar nicht. Und die israelische Gesellschaft ist am 7. Oktober noch zusammengerückt. Die Gesellschaft hat sich nicht trennen lassen, sondern an diesem Tag sind Leute von politisch rechts und politisch links und natürlich aus dem ganzen Spektrum dazwischen losgezogen und haben für ihr Land, für ihre Mitbürger gekämpft. Sie haben Terroristen zurückgedrängt, sie haben zusammen geweint, sie haben zusammen gelitten. Einer ist für den anderen auch gestorben und dieser 7. Oktober, so könnte man das vielleicht bezeichnen, hat diese tiefe Wunde, die diese Debatte über die Justizreform vorher ausgelöst hat, für den Moment gelindert. Und in den Medien hier in Europa wird das so ein bisschen so transferiert, als sei das auch jetzt noch der Fall, als stünde Israel sehr einig zusammen. Und grundsätzlich könnte man natürlich argumentieren, dass das auch stimmt. Ich glaube, man hat generell erkannt, dass die Hamas kein Gesprächspartner sein kann. Ich glaube, die politische Linke hat erkannt, dass ihr Traum von einem friedlichen Miteinander, nicht nur ein Nebeneinander, sondern von einem friedlichen Miteinander, dass das eben für den Moment nur ein Traum ist. Das heißt nicht, dass alle davon vielleicht die Vision aufgegeben haben, dass es eines Tages so weit kommen könnte. Aber bei vielen Linken, die ich in Israel getroffen habe, ist dieses Bild zumindest sehr erschüttert worden. Man fühlt sich im Zweifelsfall naiv für die eigene Weltanschauung, dafür, dass man vorher geglaubt hat, man könne irgendwie in Frieden mit den Palästinensern in Gaza leben. Der Rechtsruck ist aber ausgeblieben und gleichzeitig haben sich eben viele Rechte auch nicht bestätigt gefühlt, weil Bibi, also Netanyahu, sich ja oftmals als Mr. Sicherheit verkauft hat. Und dass Mr. Sicherheit, wenn man das jetzt mal flapsig formuliert, dass Mr. Sicherheit sich am 7. Oktober um seinen Namen gebracht hat, das ist ja offensichtlich. Und mittlerweile, was heißt mittlerweile? Das war schon 3-4 Wochen nach dem 7. Oktober dann klar oder hat sich herauskristallisiert, dass es einen Konflikt geben würde. Ich war dann viel in Tel Aviv unterwegs und habe die wöchentlichen Demonstrationen der Angehörigen der Geiseln gefilmt, habe mich dann mit Menschen unterhalten und dann erinnere ich mich an einen Abend, da bin ich zurückgegangen zu meinem Airbnb und bin dann in eine kleine zweite Demonstration reingelaufen. Und es hat sich herausgestellt, dass das Anhänger der Meretz-Partei waren. Das ist eine politisch linke Partei, die lautstark gegen Netanyahu demonstriert haben. Die einfach gesagt haben, so, der muss jetzt aus dem Amt raus. Der hat uns in diese Situation reingebracht. Den müssen wir jetzt aus dem Amt treiben. Ich persönlich würde sagen, dass das wirklich nur eine kleine Randgruppierung war. Ganz einfach deshalb, weil ich glaube, die meisten Menschen keine politische Debatte führen wollten in diesem Moment. Ich glaube, den meisten Israeli war daran gelegen, sich erstmal um diese Sicherheitssituation, um dieses Massaker, um die Situation in Gaza zu kümmern, bevor man dann sich politisch streitet. Dennoch war ganz bemerkenswert, dass diese kleine Demonstration, ich hätte jetzt mal geschätzt, das waren vielleicht 40, 50 Leute, die wurde gestört und zwar von einigen Pro-Netanyahu-Anhängern, die dann aber auch gleich aus dem, ja, ich würde schon mal sagen, etwas robusteren Lager stammten. Man kann es einfach sagen, es kam zu einer kleinen Schlägerei. Da sind einige Frauen aneinander geraten, politisch rechts und politisch links. Die einen, die eben gesagt haben, Bibi muss auf jeden Fall bleiben. Er ist der Einzige, der das jetzt noch irgendwie schaukeln kann. Und Schuld hat er auch keine, weil ihn keiner gewarnt hat. Also was hätte er machen sollen? Und auf der anderen Seite standen dann eben die, die sagten, Netanyahu muss um jeden Preis jetzt weg und seines Amtes enthoben werden. Was sich jetzt allerdings über die Zeit gezeigt hat, ist, dass die Situation in Israel sich langsam verschärft. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es weiterhin so, dass die israelische Gesellschaft relativ geschlossen hinter den Familien der noch entführten Geiseln steht. Das heißt, man möchte um jeden Preis diese Geiseln zurückholen. Ich glaube, dass jeder Israeli sich in die Lage hineinversetzen kann, zumindest im Ansatz, was diese Familien durchmachen. Denn man weiß, dass der Hass auf einen selbst der exakt selbe Hass ist, wie der, der da jetzt wirklich für Mord, Vergewaltigung und eben für diese Entführungen gesorgt hat. Es ist ja kein Hass, der gegen die Menschen in Israels Süden gerichtet war. Es ist ein Hass, der gegen Juden sich generell richtet. Die Hamas möchte nicht nur einige Juden töten, sie möchte alle Juden töten. Sie möchte nicht nur alle Juden in Israel, sondern alle Juden weltweit töten. Entsprechend glaube ich, dass das sich relativ leicht erklärt, warum man als kleines Volk, das man ja ist, mit nur wenigen Millionen Bürgern, dass man da probiert zusammenzuhalten. Gleichzeitig gibt es aber auch die, die jetzt natürlich Sorgen haben. Die sagen, wir sollten jetzt nicht auf dieses grauenhafte Morden, auf diese rund 1200 Toten und auf die vielen Geiseln, wir sollten jetzt nicht mit einem Krieg darauf antworten, bei dem wir dann noch mehr Menschen verlieren. Und das sind ja schon mehrere hundert israelische Soldaten jetzt umgekommen. Und ja, die Lage spitzt sich zu. Ich erinnere mich noch an ein Interview, das ich geführt habe in Tel Aviv. Und da flogen dann die ganze Zeit Helikopter über meinen Kopf. Und das sind die Helikopter gewesen. Man hat es ja gesehen, die grünen Militärhelikopter, die nicht Opfer eines Autounfalls transportiert haben, sondern die höchstwahrscheinlich schwer verletzte Soldaten eingeflogen haben in das zentrale Krankenhaus in Tel Aviv. Und man sieht dann jedes Mal, die Köpfe der Menschen gehen hoch. Einige filmen das noch mit ihren Handys. Es beschäftigt wirklich alle, weil natürlich fast jeder ein Familienmitglied hat, das entweder ermordet wurde, entführt wurde oder das gerade in den Streitkräften meistens als Reservist dient. Das ist eine Situation, die natürlich dafür sorgt, dass einige sagen, wir wollen jetzt nicht noch einen Krieg führen, wo wir noch viel mehr Söhne, vor allen Dingen aber auch Töchter verlieren. Und das ist aber noch kein eigenes Lager. Interessant sind auch die Stimmen der Reservisten, die jetzt langsam aus dem Gazastreifen wieder zurückkehren, von denen nämlich viele sagen, wenn wir jetzt aufhören, nachdem wir da gekämpft haben, viele Wochen lang, wenn wir jetzt aufhören, an diesem Punkt, wie die Welt das möchte, ja, dann baut Hamas das einfach die nächsten 10, 15 Jahre über wieder auf und dann geht es genauso weiter wie zuvor. Dann war das alles für die Katz, dann war das voll umsonst. Der eigentliche Konflikt aber, den die israelische Gesellschaft gerade durchmacht, ist wahrscheinlich der der Prioritäten. Um was geht es jetzt der IDF, also der Israel Defense Forces? Um was geht es denen? Geht es denen darum, alle Geiseln zu befreien, zurückzuholen? Oder geht es ihnen darum, die Hamas vernichtend zu schlagen? Das sind zwei unterschiedliche Ansätze und man muss sie sich beide durch den Kopf gehen lassen, um zu verstehen, was das heißt. Wenn man alle Geiseln zurückholen will, dann kann man jetzt nicht stoppen. Man kann nicht stoppen, nur weil die USA vielleicht etwas sagen, weil Europa das am liebsten sehe oder weil Antonio Guterres von der UN den ganzen Tag über nichts anderes redet als über einen Ceasefire. Ceasefire. Das tut er aber interessanterweise meistens in der Manier, dass er Israel zu etwas aufruft. Und wenn Israel dann ein Angebot macht, das die Hamas ablehnt, dann ist es nicht so, dass er dann die Hamas groß kritisieren würde. Das ist aber mal, ja, das ist das typische UN-Spielchen. Das lassen wir jetzt mal in dieser Folge raus. Man muss sich also vorstellen, was heißt das, die Geiseln zu priorisieren? Das heißt, im Zweifelsfall, sich zu isolieren. Denn natürlich nimmt das Verständnis für diesen Krieg von außen ab. Die Menschen, gerade im Westen, sind relativ schnell kriegsmüde. Man ist kriegsmüde schon aus Afghanistan und Irak, dann kam noch die Ukraine hinzu und jetzt noch der Nahostkonflikt. Und das speziell natürlich mit dem Land Israel, für das man in weiten Teilen eh wenig Sympathien hat. Und entsprechend, der Druck ist groß aus den Vereinten Nationen, aus den Vereinigten Staaten und aus Europa. Aber wie gesagt, wenn man sagt, wir müssen jede Geisel befreien und man muss sich vorstellen, was diese Geiseln durchmachen. Viele der jungen Frauen, die immer noch festgehalten werden, die werden jetzt höchstwahrscheinlich schon schwanger sein von den zahlreichen Vergewaltigungen. Das muss man sich vorstellen, wie das sich als Gesellschaft, wie das sich als Eltern, Geschwister, als Partner anfühlt. Wenn man weiß, da sind junge Frauen, die werden so von Mördern vergewaltigt, dass sie schwanger sind mittlerweile. Hat man da nicht die ethische Pflicht zu sagen, no matter what, die holen wir da wieder raus? Übrigens betrifft das mit den Vergewaltigungen laut einigen Aussagen auch die jungen Männer, die da immer noch gefangen gehalten werden, die wohl auch Opfer sexueller Gewalt sind. Das ist aber eine andere Geschichte. Man muss jetzt probieren, sich in diese Menschen hineinzuversetzen, um diesen Konflikt zu verstehen, um ihn ein bisschen zu entschlüsseln. Es gibt aber eben noch ein anderes Lager und das ist das Lager, das sagt, nie wieder. Und dieses Lager weiß, wovon es spricht. Denn natürlich waren Juden schon eine lange Zeit lang immer wieder Opfer verschiedener Pogrome. Die Menschen haben geneidet, was Fleiß und Intelligenz und Belesenheit hervorgebracht haben, wenn es von Juden kam. Und dieses wahnsinnig brutale Massaker am 7. Oktober, das hat eben vielen Israeli, vielen Juden gezeigt, die Welt hat sich nicht verändert. Die Welt hat sich eigentlich gar nicht verändert. Da ist eine Gruppe, die möchte uns abschlachten und da ist eine andere Gruppe, der ist das völlig wurscht. Und denen wäre es einfach am liebsten, wenn sie selbst sich an dem Konflikt nicht die Finger verbrennen würden. Und diese traurige Erkenntnis, die sorgt dafür, dass man sagt, nie wieder darf keine leere Floskel bleiben. Nie wieder heißt, wenn da jemand kommt und möchte meine Familie töten und raubt mir vielleicht eine Familienangehörige, eine Junge, vergewaltigt sie massenhaft, bis sie schwanger ist, dann ist das das eine. Aber es ist nicht so, dass das jemals weg war, dieser Hass. Aber jetzt ist es wichtig, diese Feinde, die das machen, zu schlagen, und zwar vernichtend. Das ist natürlich auch absolut nachvollziehbar, dass man sagt, um jeden Preis muss die Hamas weg, damit nicht noch mehr Menschen in 10 Jahren, in 15 Jahren, in 20 Jahren diesem barbarischen Terror auch noch zum Opfer fallen. Das ist die andere Seite. Und das Problem ist, dass diese Seiten ein bisschen Gegenspieler geworden sind. Das heißt, die eine Seite, die sagt, auf jeden Fall möchten wir die Geiseln retten. Und die andere Seite, die sagt, auf jeden Fall muss die Hamas weg. Das geht nicht zwangsläufig zusammen. Denn wenn man sich anhört, worauf beispielsweise Hamas raus will, dass man sagt, ja, Israel solle sich jetzt aus dem Gazastreifen zurückziehen und eine internationale Allianz solle dafür sorgen, dass man selbst, die Hamas, eben an der Macht bleibe, dafür würde man dann alle Geiseln freilassen. Das wird natürlich die Angehörigen der Geiseln in Anführungsstrichen freuen, wenn sie dann alle zurückkommen. Aber das heißt auf der anderen Seite, mit einer ziemlichen Garantie auch, dass es in Zukunft wieder zu barbarischsten Menschenrechtsverbrechen kommen wird. Und diese Debatte, die nimmt an Fahrt auf. Vor Ort habe ich die bemerkt, sowohl in privaten Gesprächen als auch im Fernsehen. Also es gibt dann immer wieder eben Menschen, die sagen, unsere erste Priorität muss sein, die Geiseln zurückzuholen. Dann gibt es natürlich die, die sagen, unsere erste Priorität muss sein, Hamas zu beenden. Wobei man sich dann natürlich auch immer noch fragen muss, Hamas beenden, was heißt das? Geiseln zurückholen, das kann man ziemlich gut definieren. Hamas beenden, heißt das jetzt, wenn man davon ausgeht, im Moment, dass rund ein Drittel der Kämpfer getötet wurden, dass man dann die anderen zwei Drittel auch noch tötet? Oder heißt das, eine Ideologie ausrotten zu wollen, was durchaus schwierig sein kann? Oder heißt das, den Gazastreifen anderen Machthabern zu übergeben, nachdem man grundsätzlich mit den Kampfhandlungen abgeschlossen hat, damit die sicherstellen, dass eine Hamas sich nicht noch einmal so hoch entwickeln kann, dass man sie als Terrorzelle einfacher bekämpfen kann, wenn sie natürlich deutlich limitierter ist in den Mitteln? Das sind alles realpolitische Fragen. Aber die Emotionalität nimmt zu, worum es gehen soll. Bei den Militärbriefings, wo es dann hieß, unsere erste Priorität ist es, die Geiseln zurückzuholen und die zweite, Hamas zu zerstören. Das waren die einen Briefings. Auf den anderen lautete das dann genau andersrum. Also ich glaube, nicht einmal die Regierung oder nicht einmal das Militär weiß im Moment wirklich, für welchen Weg es sich entscheiden soll. Welcher ist jetzt der richtige Weg, wenn man nicht beides zusammen haben kann, wenn man nicht die Geiseln befreien und Hamas zerstören kann? Oder eben, wenn der internationale Druck immer stetig ansteigt. Im Moment scheint es so, als ginge es nicht mehr um Dinge wie eine Reform im Land. Es geht nicht einmal mehr primär um Namen wie Netanyahu. Natürlich gibt es Hardliner auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Ich glaube, die Menschen sind aber zusammengerückt. Sie stehen auch immer noch wahnsinnig stark zusammen. Aber man merkt, sie stehen an einem Scheideweg, an dem sie sich einfach die Frage stellen müssen, was wollen wir? Ist unsere Prämisse, wir lassen niemanden zurück, auch wenn noch 1.000, 2.000, 3.000 unserer Soldaten sterben? Auch wenn vielleicht das Ausland sagt, hey, dann unterstützen wir euch nicht mehr oder hey, dann eröffnen wir im schlimmsten Fall Sanktionen gegen euch, wenn ihr das Ganze nicht einstellt? Was ist aber auch mit der anderen Perspektive? Was heißt es, die Hamas zu vernichten? Wird es möglich sein, beispielsweise eine arabische Allianz zusammenzustellen, die nach dem israelischen Abzug, nach der Zerstörung der gesamten Infrastruktur und nach der Eliminierung der meisten Kämpfer der Hamas, die dann den Gazastreifen wird übernehmen und regieren können? Man muss konstatieren, dass die arabischen Nachbarländer sich bisher, ich möchte nicht sagen, einen Dreck gekümmert haben um die Palästinenser, aber darauf läuft es raus. Man hat diesen israelisch-palästinensischen Konflikt eher genutzt, um von eigenen Fehlern abzulenken, um immer mal wieder Stimmung zu machen, um den Blick wegzulenken von Korruption, von Machtmissbrauch im eigenen Land etc. Es ist nicht so, dass die arabischen Staaten wahnsinnig viel für einen palästinensischen Staat oder für die palästinensischen Bürger getan hätten. Kann man sich jetzt auf eben diese Staaten verlassen, wenn man beispielsweise eben sagt, wir räuchern Hamas aus, danach übernehmt ihr, wir wollen diesen Landstrich gar nicht. Aber geht das? Das sind alles Fragen, die es zu beantworten gilt. Und die israelische Gesellschaft, die wird sich natürlich auch wieder politisch auseinandersetzen müssen mit der Frage, wer wird der Ministerpräsident? Mit der Frage, nehmen wir eine säkularere Richtung wieder ein oder bleiben wir auf der eher religiösen Schiene? Das sind alles Fragen, die anstehen. Im Moment ist die Hauptfrage, an der Israel sich messen muss, die, was die Priorität ist. Sind es die Geiseln? Ist es die Vernichtung der Hamas? Oder wird es am Ende eine Version, in der alles im Sande verläuft und am Schluss keines der Ziele vollends erreicht werden kann? Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung freuen, auch darüber, wenn du den Podcast teilst. Vor allen Dingen wichtig ist aber, dass mein Podcast ein bisschen Unterstützung bekommt, natürlich auch finanzieller Natur, eben weil ich unabhängig berichte. Ich bekomme keine Gelder von irgendwelchen Geheimdiensten oder Ländern, wie immer wieder irgendwelche wilden Antisemiten mir das unterstellen wollen. Wenn es dann immer heißt, ach, die bezahlen dich doch dafür. Nee, das tun sie nicht. Ich sage mal, ich wünschte, sie täten es. Ja, dann wäre mein Leben ein bisschen leichter. Aber Spaß beiseite, um die Unabhängigkeit zu wahren, ist es mir natürlich wichtig, dass mein Podcast, dass meine Arbeit sich finanziert von meinen Zuschauern. Und wie ihr mir helfen und wie ihr meine Videos, Podcasts, Texte etc. unterstützen könnt, das erfahrt ihr auf meiner Website tomdavidfrei.de. Da ist dann, glaube ich, oben rechts ein Button, da steht dann Unterstützen oder so. Draufklicken und dann könnt ihr mich mit einer kleinen monatlichen Spende unterstützen und diese unabhängige Berichterstattung aufrechterhalten. Vielen Dank fürs Zuhören.